Beyond the Play. Eine Produktion der Audiotainment Südwest. Mit Thomas Stüber und Dennis Ungefähr.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 unseres neuen Podcasts. Herzlich willkommen bei Beyond the Play. Ich bin der Stübi.
Mein Name ist Dennis und wir freuen uns, euch zu begrüßen bei unserer ersten Folge.
Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir jetzt beide starten, und wir freuen uns sehr auf ganz, ganz viele Gäste, auf ganz tolle Gespräche. Wir haben uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mal über die Sekunden vor einem entscheidenden Moment zu sprechen.
Und bevor wir zu tief ins Detail gehen, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen. Stübi, was machst du eigentlich und was tust du außer Podcast?
Yes, normalerweise bin ich unter der Woche beim Radio und am Wochenende bin ich in den Sporthallen unterwegs, bin als Hallensprecher bei mehreren Sportvereinen aktiv, und das Sport ist so meine Leidenschaft. Ich erlebe das gerne und freue mich immer, in der Halle neue Momente zu sammeln. Dennis, aber da haben wir uns auch kennengelernt.
Korrekt, richtig. Ich bin normalerweise der Mann hinter der Kamera, bin für die Videos verantwortlich, und jetzt darf ich gemeinsam mit dir dieses tolle Projekt verwirklichen und freue mich auf das, was kommt.
Was kommt.
Und damit dürfen wir in unsere erste Folge starten, und Stübi, mach doch die Einleitung.
Die Halle ist laut. Deutschland lebt Handball. Es ist die Heim-WM 2007. Eigentlich ist seine Rolle klar. Er soll erklären, einordnen, analysieren. Nicht kämpfen, nicht sperren, nicht am Kreis stehen, wo es weh tut. Er sitzt nicht mehr mittendrin, sondern daneben. ZDF-Experte, ehemaliger Nationalspieler. Einer, der seine Geschichte mit der Nationalmannschaft eigentlich schon erzählt hat. Dann verletzt sich Andrej Klimowetz. Und plötzlich ist da die Frage, die alles wieder aufreißt: Kannst du nochmal? Nicht irgendwann, nicht für irgendein Spiel, sondern jetzt, bei der Heim-WM vor Millionen Menschen. Und er kommt zurück mit einer Nummer, die im deutschen Handball keiner erwartet hätte. 41. Geliehen vom Kumpel Dirk Nowitzki. Aus dem Experten wird wieder ein Kreisläufer. Aus dem Beobachter wird ein Weltmeister. Aber was denkt man da in so einem Moment? Freude, Angst, Zweifel oder einfach, hey, gib mir das Trikot. Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Play, Christian Blecki Schwarzer.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass du unser Gast bist. Und lass uns direkt mal ein paar Jahre vor dieser Heim-WM zurückkrempeln und einfach mal da anfangen. Viele kennen dich unter dem Namen Blecki. Lass uns anfangen. Wo hat deine Handballkarriere gestartet und wie kam es zu dieser Thematik Heim-WM 2007?
Ja, eigentlich darf ich es immer gar nicht sagen, weil ich wollte wie viele Jungs früher Fußballer werden oder habe auch viel Fußball gespielt. Dann kam irgendwann mal unser bester Kumpel und sagte: Mensch, Jungs, habt ihr nicht mal Lust mit zum Handball gehen? Und dann haben wir gesagt, was zum Teufel ist denn Handball? Und dann hat er gesagt, ey, das ist wie Fußball, nur in der Halle und man spielt mit der Hand. Und ich sage, ja gut, es war gerade so November, Wetter wurde schlecht draußen. Und dann hat meine Mama gesagt, Mensch, Jungs, Hallensport wäre doch nicht schlecht. Wetterunabhängig, die Sachen sind nicht immer so dreckig, und versucht doch einfach mal. Ja, und dann bin ich mit meinem Bruder mal mit in die Halle gegangen. Ich hatte immer Spaß daran, im Tor zu stehen. Das heißt, ich habe die ersten 3-4 Jahre in meiner Jugendzeit im Tor gestanden und habe auch relativ spät angefangen im Handball, erst mit 10 Jahren. Damals dann bei der TSG Bergedorf. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen, in Braunschweig geboren, und dann ging es eben bei der TSG Bergedorf los. Als es dann immer weiter ging, hatte ich dann auch irgendwann doch keine Lust mehr. Mein Bruder hat immer die Tore geworfen vorne, war immer der gefeierte Held. Ich war immer derjenige, der die Bälle hinten aus dem Tor geholt hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe jetzt keine Lust mehr. Wir hatten auch noch einen anderen, zweiten guten Torhüter. Und ein Kreisläufer hat gefehlt. Und dadurch, dass ich so klein und schmächtig war damals, kam dann die Position des Kreisläufers in Frage. Damals war es ja noch so, dass die Kreisläufer eher kleine, wendige Spieler waren. Und dann im Laufe der Zeit, Ende der 80er Jahre, die Russen fingen dann an, große Leute an den Kreis zu stellen, über 2 Meter Riesen. Und dann entwickelte sich das Kreisläuferspiel ganz, ganz anders. Ja, und so bin ich dann im Endeffekt zum Handball gekommen. Dann ging es weiter mit der Hamburger Auswahl. Da hast du dann wieder mit Jungs aus anderen Vereinen zusammengespielt. Ja, und dann kam ein Vereinswechsel zu Wandsbek 72 in Hamburg. Und dann muss man einfach auch mal Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Damals war ich 16 Jahre alt, durfte dann mal bei unserer Herrenmannschaft mitspielen. Die hat damals ein Trainingsspiel gegen den VfL Fredenbeek gehabt, damals zweite Handball-Bundesliga. Und da durfte ich dann mitspielen und habe es ganz vernünftig gemacht. Und plötzlich habe ich die Anfrage vom VfL Fredenbeek bekommen. Ich war noch Schüler, ob ich mir dann vorstellen könnte, da in der nächsten Saison in der zweiten Bundesliga zu spielen. Ne? Also, war für mich, ich hatte ja noch keinen Führerschein und nichts gehabt, dann mit 17 Jahren, wusste ich ja auch gar nicht, wie ich da hinkommen sollte. Friedenbeek liegt so 95 Kilometer von Hamburg entfernt, in der Nähe von Stade. Und da dann fünfmal die Woche hinfahren mit Bus und Bahn war nicht so einfach, aber es waren jetzt noch 5 weitere Spieler aus Hamburg, die dann auch dahin gefahren sind. Und so hat sich dann die Mitfahrgelegenheit ergeben. Und so war ich dann plötzlich als Jugendlicher in der zweiten Bundesliga beim VfL Friedenbeek gewesen.
Wahnsinn. Ja, aber wenn man jetzt so an die Kreisläuferposition denkt, es ist eng, es ist brutal, du musst ja auch Körper mitbringen. Oder was sind so die Eigenschaften, die man als typischer Kreisläufer mitbringen muss?
Ja, in erster Linie darfst du natürlich kein Egoist sein, sondern du musst ein 1000-prozentiger Teamplayer sein. Weil die Hauptaufgabe eines Kreisläufers ist es, für die Mitspieler zu arbeiten, Sperren zu stellen, Räume zu schaffen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn man das halbwegs vernünftig macht, dann wird man vielleicht auch mal von seinen Mitspielern belohnt und bekommt auch mal den Ball und darf dann auch mal aufs Tor werfen. Aber ein Kreisläufer muss ein Spieler sein, der zu 1000% Teamplayer ist, weil sonst kann er auf der Position nicht funktionieren.
Absolut, ja. Wie ging danach dein Weg weiter? Jetzt hast du gerade richtig gesagt, das Thema hinfahren, wie kommst du hin? Wie kamst du denn hin? Wie hat sich das Ganze denn gelöst? Wie ging es weiter?
Ja, in der ersten Zeit bin ich mit den Jungs, die auch aus Hamburg waren. Wie gesagt, wir waren nachher, ich glaube, 6 Spieler aus Hamburg. Und da gab es dann 2 Fahrgemeinschaften. Eine Fahrgemeinschaft ist im Norden gefahren, übers alte Land. Und wir sind die südliche Fahrgemeinschaft gewesen, mit Wiegand Liesegang damals und Sven Marquardt. Die haben mich dann mitgenommen und dann bin ich ja im Laufe des Jahres, bin ich dann auch 18 geworden und dann habe ich den Führerschein gehabt und habe dann vom Verein auch ein Auto gestellt bekommen und so hat es dann sehr, sehr gut funktioniert. Es war nicht einfach, weil Schule, Lernen, Sport, alles unter einen Hut zu bringen, war nicht so einfach. Es war eine große Herausforderung, aber meine Eltern haben mich da in allem unterstützt. Das war natürlich ganz, ganz wichtig gewesen, dass Mama und Papa gesagt haben, wir unterstützen dich da, aber guck bitte, dass du einen vernünftigen Schulabschluss machst. Das habe ich dann auch noch hinbekommen nebenher. Aber ja, so ist dann im Endeffekt diese Profilaufbahn überhaupt erst ins Rollen gekommen.
Ne? Du hast gerade ganz richtig gesagt, in der heutigen Zeit ist immer wieder die Debatte so ein bisschen auch das Thema mit Schule und alles drum und dran. Gab es zu der Zeit das Thema so Sportinternate und Co. wahrscheinlich noch gar nicht, ne?
Ja, nur im östlichen Teil Deutschlands. Und das ist ja das Gute, was jetzt übernommen wurde, eben dieses Sportsystem. Ich bin im Moment auch als Trainer bei der Eliteschule des Sports in Saarbrücken tätig. Und ich hätte mir damals das auch gewünscht, so wie du sagst, gab sowas schon mal früher und im Westen eigentlich nicht. Und heute haben wir diese Eliteschulen des Sports, wo du eben dieses duale Sport und Schule optimal miteinander verbinden kannst. Ja. Ne? Und ich hätte es mir damals gewünscht, aber es gab es nicht und deshalb musste man halt einen anderen Weg einschlagen.
Wie ging es danach weiter? Das war die Thematik dann damals so die erste, ich nenne es mal Profiluft schnuppern. Wie ging es danach dann weiter?
Ja, ich bin im Endeffekt dann, da steht eine Leiter und ich sage das auch immer den Kindern so, eine Karriereleiter geht Stufen nach oben, dann kann aber auch mal eine Stufe brechen und dann geht es auch nochmal wieder nach unten. Ne? Aber in der ersten Zeit, muss ich sagen, ist eine Stufe nach der anderen gekommen. Ich habe im ersten Spiel, weiß ich noch, in der zweiten Liga war ein Heimspiel gegen Braunschweig, 18-17 Sieg, habe ich keine Sekunde gespielt. War für mich, ja, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig, weil ich es natürlich gewohnt war, immer zu spielen. So, jetzt aber als 17-Jähriger in der zweiten Liga, klar hatte ich einen Trainer, der mir vertraut hat, aber im ersten Spiel habe ich noch nicht gespielt. Dann ging es mit dem zweiten Spiel mit 10 Minuten weiter und am Ende der Saison war es dann mehr oder weniger so, dass ich jedes Spiel 30, 40 Minuten auf dem Spielfeld gestanden habe. Und ja, wie der Handball Gottes dann so wollte, sind wir in der zweiten Liga Nord Zweiter geworden. Der TuS Schutterwald ist Zweiter geworden in der zweiten Liga Süd. Also die Liga war zweigeteilt. Das, was ich mir heute eigentlich auch wünschen würde für die zweite Liga. Damals war es dann so, dann gab es 2 Aufsteiger. Das war im Norden die SG Weiche Handewitt, also die heutige Flensburger Mannschaft. Und im Süden weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wer da Erster geworden ist. Aber auf jeden Fall gab es zwischen Friedenbeek und Schutterwald Aufstiegsspiele, für in die erste Liga zu kommen. Und da haben wir das erste Spiel in Friedenbeek mit 4, glaube ich, gewonnen und in Schutterwald mit 4 verloren. Aber wir hatten das bessere Torverhältnis. Und so sind wir dann, ich meine, jetzt habe ich es mitgekriegt, die SV Elversberg im Saarland, erste Fußball-Bundesliga. Und deshalb konnte ich das gut nachempfinden, weil wir damals als kleines VfL Friedenbeek auch in die erste Handball-Bundesliga aufgestiegen waren, was eigentlich unglaublich war, aber plötzlich war ich mittendrin mit den Jungs, die ich sonst nur aus der Zeitung, aus dem Fernsehen oder woher auch immer kannte und durfte gegen die spielen. Ne? Also das war in dem Moment eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und dann hast du in der ersten Liga gespielt. Mein großer Traum war es ja immer mal, für die Nationalmannschaft zu spielen. Das habe ich zum Beispiel nie im Jugend- oder Juniorenbereich geschafft, weil irgendwie immer andere Spieler da waren, die vielleicht besser waren oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es nie geschafft. War für mich dann, wenn ich so eine Karriereleiter mir angucke, so mein erster Rückschlag, wo ich sage, das war ein Ziel, ein Traum, den ich nicht erreicht habe. Hat mir aber auch gezeigt, vielleicht bist du noch nicht gut genug und musst noch härter und intensiver trainieren, um dir diesen Traum zu erfüllen. Und dann war es 1989 im November das erste Mal der Fall, dass der Bundestrainer angerufen hat, ich würde dich gerne für den Supercup nominieren. Und dann habe ich im November 89 mein allererstes Länderspiel für Deutschland gemacht. Und ein historisches noch, es war damals gegen die DDR gewesen, gegen Spieler wie Frank-Michael Wahl, Rüdiger Borchardt, Holger Schneider, Holger Winselmann, also eine ganz, ganz tolle Mannschaft, die ich auch sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Ja, und dann habe ich das erste Mal, durfte ich diesen Adler auf der Brust tragen. Die Nationalhymne wurde gespielt und da gibt es immer noch mal wieder eine Gänsehaut. Ne?
Ja. Dann lass uns zu diesem Moment springen, 2007. Von dem Anruf, von deinem ersten Anruf, der ersten Nominierung zu diesem Moment, WM 2007. Du bist eigentlich, wir haben es im Einstieg gehört, als Experte eingeplant fürs Fernsehen. Weißt du noch, wo du warst, als dein Handy geklingelt hat?
Ja, das ist relativ einfach, weil die Geschichte war so, dass mich so ein halbes Jahr vor der WM Heiner Brandt angerufen hat und gesagt hat, Blecki, ich muss einen 28er Kader nominieren. Klar bist du zurückgetreten, aber könntest du dir vorstellen, im Falle eines Falles nochmal wieder zurückzukommen? Weil wenn ich jemanden nachnominieren möchte, dann kein Jugendspieler, sondern jemand mit Erfahrung. So, dann habe ich so, ja, schreib mich mit auf die Liste und alles ist gut. Ja. Ne? So. Dann so eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft wollte ich mir auch nochmal wieder einen Traum erfüllen oder habe ich mir erfüllt, weil ich mit einem Kumpel mein erstes NBA-Spiel anschauen wollte und das in Dallas bei Dirk Nowitzki. Und wir hatten alles gebucht. Dirk hatte Karten reserviert, alles. Wir wollten Montagmorgen um 10 fliegen. Sonntagabend klingelt mein Handy, Heiner Brandt. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe nicht ans Telefon. Ich will morgen früh nach Dallas fliegen. Ich kann jetzt nicht irgendwas, hat sie gesagt, jetzt geh doch ans Telefon. Dann bin ich rangegangen und hat Heiner gesagt, Blicki, keine Angst, du kannst fliegen, aber halt dich bitte bereit. Die sind gerade aus Ungarn von der Länderspielreise, Vorbereitungsspielen zurückgekommen und beide Kreisläufer hatten sich leichte Verletzungen zugezogen. Hat er gesagt, gut, halt dich bitte fit da in Dallas, aber ich melde mich, wenn irgendwas ist. So, und dann ging die WM los, alle sind fit. Und dann konnte ich halt, wie gesagt, die Tätigkeit beim ZDF wahrnehmen. Erstes Spiel in Berlin gegen Brasilien. Da hat das ZDF ja so einen lustigen Beitrag gemacht mit einer Sporttasche neben mir und hat dann gesagt, ja, eigentlich könnte er ja da unten auf dem Spielfeld sein, aber er hat sich da entschieden für uns. Aber falls was sein sollte, hat er seine Sachen immer dabei. Das war so eine lustige Geschichte. Und dann ging es zum zweiten Spiel nach Halle Westfalen gegen Argentinien. Halbzeit und dann kommt mein Kommentatorenkollege, der Jörg Polus, zu mir und sagt, Blicki, war schön mit dir. Und ich gesagt, wie, was? Habe ich gesagt, ja, habe ich irgendeinen Quatsch erzählt? Habt ihr mich jetzt entlassen oder was ist los? Nee, wir haben gerade eine Info aus der Kabine von Deutschland bekommen, dass sich einer der Kreisläufer verletzt hat. Und ich denke mal, dass du dann nachnominiert wirst. Und ich gesagt, ja, da sind ja noch so viele andere und erstmal nichts. Und dann sind wir in Halle noch im VIP-Bereich gewesen mit der ganzen Family. Dann so kurz nach 10 sind wir dann nach Lemgo. Da habe ich zu der Zeit noch in Lemgo gespielt. Sind so 60 Kilometer Entfernung. Und dann war es so kurz nach 10 und dann klingelt mein Telefon. Gucke ich Heiner Brandt und dann, ja gut. Und dann sagt Heiner, Blecki, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich gerade schon nachnominiert, ohne dich vorher zu fragen. Und ich hoffe, dass du morgen um 9 Uhr zum Frühstück im Hotel bist, weil du musst immer so einen Nachnominierungsantrag stellen. Und die haben gedacht, das ist morgens um 10. Haben abends um 10 vor 10 aber mitbekommen, dass das abends um 10 passieren muss. Das heißt, sie hatten ein Zeitfenster von 10 Minuten, diesen Antrag auszufüllen, zu stellen, einzureichen. Und deshalb war gar keine Zeit, mich anzurufen, mich zu fragen, sondern Heiner hat mich quasi nominiert und dann erst angerufen und gesagt, Er hofft, dass ich dann am nächsten Morgen im Hotel bin. Ich sage, gut, dann fahre ich nach Hause, packe meine Tasche und dann komme ich halt morgen früh. Mhm.
Und das war vielleicht genau an dem Moment aufzugreifen, fällt mir genau das Thema, was wir auch vorhin hatten, Projekt Gold an. Dann steht der damalige Mannschaftsrat im Kabinengang gemeinsam mit Heiner. Ich glaube, Schosch war mit dabei, Fritze war mit dabei und
Flo
war mit dabei, genau. Und habe dann überlegt, sagen Sie es der Mannschaft jetzt heute Abend noch und rufen alle nochmal zusammen oder treffen Sie am nächsten Tag. Und sag mal, gerade wenn man dann einen Mannschaftsrat kennt, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwo mannschaftsmäßig Sport gemacht hat, ist natürlich immer spannend, was ist jetzt der richtige Moment? Bist du am nächsten Tag beim Frühstück da und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon super spannend gewesen, wo dann jeder auch so mitfühlen konnte, okay, was passt in dem Moment auch, damit das Ganze der Mannschaft auch richtig beigebracht wird, sage ich mal, dass du nach einem Moment bist. Und du wurdest ja von Anfang an sofort mit aufgenommen. Also das ist ja das, was man von außen gesehen hat.
Ja, ich meine, das war ja auch Heiners Idee bei der ganzen Geschichte, ne, dass da nicht irgendjemand irgendwie dazukommt jetzt und das Ganze auffüllt, sage ich mal, sondern Heiner hatte ja schon eine Idee dabei und genau der Mannschaftsrat war natürlich Jungs, mit denen ich jahrelang vorher in der Nationalmannschaft Erfolge gefeiert habe, zusammengespielt habe. Ich meine, mit Flo Schorsch haben wir ewig lang auch in Lemgo zusammengespielt und waren erfolgreich. Und dann waren natürlich, wie du sagst, aber auch Spieler dabei, wie ein Dominik Klein, ein Holger Glandorf, die noch relativ jung waren, mit denen ich noch nicht zusammengespielt hatte. Und dementsprechend hat sich ein anderes Mannschaftsgefüge da nochmal ergeben. Ja, aber für mich war von Anfang an klar. Und da muss ich auch sagen, da haben mir die ersten beiden Spiele als Experte geholfen, weil ich konnte das Ganze von außerhalb so ein bisschen betrachten. Für mich, ich habe nie eine Heim-WM oder EM gespielt. Wir haben zwei Länderspiele in Deutschland gemacht, auch Turniere gespielt, aber nie ein großes Turnier. Das war jetzt so das erste große Turnier, was in Deutschland stattgefunden hat. Und für mich war in dem Moment als Außenstehender klar, die Mannschaft war zu viel mit sich selbst beschäftigt, um, und das musst du halt machen, das Publikum mitzunehmen, um diese Unterstützung der Leute zu bekommen. Und das habe ich so als Außenstehender so ein bisschen wahrgenommen und habe dann eben versucht, weil das ja auch immer meine Art und Weise war, dann eben ja, diese Emotionen, das Publikum, die Menschen mitzunehmen, das eben versucht zu machen und das hat dann auch relativ gut funktioniert.
Ich stelle mir aber jetzt vor, also du hast jetzt gesagt, du kennst natürlich die ganzen Spiele auch, aber es ist ja ein laufendes Turnier. Du hast jetzt die Vorbereitung zum Beispiel nicht mitgemacht. Wie schwierig ist es so, als Spieler in so ein laufendes Turnier einzusteigen, wenn du weißt, ey, zwei Spiele sind schon rum und du bist mittendrin?
Ja, der Einstieg war natürlich suboptimal, weil dann kam das quasi das letzte Gruppenspiel gegen Polen. Unser damaliger dann auch Finalgegner. Wie soll ich sagen? Es war das erste verlorene Spiel. Davor hatten sie Brasilien und Argentinien geschlagen. Und ich komme dazu und wir verlieren gegen Polen. Aber auch da gibt es ja dann im Filmprojekt Gold eine Szene nach diesem Spiel in der Kabine, wo ich dann ja so im Endeffekt das erste Mal so ein bisschen versucht habe, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, einzubringen. Weil wir hatten eine ähnliche Situation bei der Europameisterschaft 2004 in Slowenien. Auch da sind wir vor Vize-Weltmeister geworden, Vize-Europameister geworden, haben das Finale in Schweden verloren, haben das Finale in Portugal verloren, hatten so ein bisschen den Ruf, nur Zweiter werden zu können. Und dann kam ja diese Europameisterschaft in Slowenien, auch suboptimale Vorrunde, ich glaube auch nur mit einem Punkt in die Hauptrunde gegangen und dann kein einziges Spiel mehr verloren und Europameister geworden. Genau in der gleichen Situation habe ich uns dann nach diesem Polenspiel gesehen und ich kam in die Kabine und habe ich gesehen, die sind jetzt so niedergeschlagen. Und ich hatte das Gefühl, das Turnier ist zu Ende. Und das wollte Heiner eben auch von mir, ohne dass er es mir gesagt hat. Aber er wusste, dass er es eben von mir kriegt, dass ich dann versucht habe, auf die Mannschaft einzuwirken und gesagt habe, Jungs, ich war schon mal an diesem Punkt, dieser Enttäuschung, aber das Turnier fängt jetzt erst an. Ja? Und jetzt zählt's. Das, was jetzt war, klar, ist passiert. Manchmal ist es aber ganz gut, einen Schuss vor den Bug zu kriegen, damit man nicht denkt, die Bäume wachsen in Himmeln, ohne dass ich dafür was tun muss. Und ab dem Zeitpunkt war es ja dann auch so, dass wir über die nächsten Spiele in der Hauptrunde dann dieses Viertelfinale gegen Spanien, das Halbfinale gegen Frankreich mit Verlängerung, wo uns die Leute dann einfach auch getragen haben, bis dann schlussendlich zum Finale nochmal gegen Polen. Und das habe ich auch gelernt im Sport. Man verliert selten zweimal gegen die gleiche Mannschaft, wenn man irgendwo auf Augenhöhe ist. Ne? Und das haben wir dann natürlich, oder das war so ein bisschen unser Vorteil im Endspiel, dass wir das erste Spiel gegen Polen verloren hatten und dann eben eine Chance bekommen haben, uns zu revanchieren und dann eben den Titel zu holen.
War das Spiel gegen Slowenien damals so ein bisschen das ausschlaggebende Spiel, was die Mannschaft und die Fans auch komplett wachgerüttelt hat? Also ich erinnere mich, wie gesagt, 2007, ich war 13, aber genau in diesem Moment, dass es in diesem Spiel eine komplett andere Mannschaft dastand. Also bei Projekt Gold sieht man am Anfang, dass Mimi Krause noch schön mit seiner damaligen Bravo-Geschichte aufgezogen wird. Dann kam die Pizza-Debatte mit der Hotelgeschichte, die man, wie gesagt, von außen mitbekommen hat. Und dann kommt dieses hervorragende Spiel gegen Slowenien, wo in meinen Augen eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld stand.
Und da sage ich halt, das Thema Pizza-Geschichte hat dann jeden Einzelnen auch nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, sage ich mal. Und nochmal, Heiner Brand war ja nicht so amused. Und ich glaube, jeder wusste ab diesem Zeitpunkt, wenn das Ding schief geht, wird Heiner Brand nicht mehr unser Freund. Ne? Und manchmal gibt es Geschichten, die eher negativ sind, aber was Positives bewirken. Und ich glaube einfach, dass diese Geschichte in jedem nochmal 0,1% mehr rausgekitzelt hat, weil jeder wusste, es darf jetzt nichts mehr passieren, sonst wird uns ein Leben lang diese Geschichte nachhängen. Ne? Und ich sage ja, manchmal passieren Geschichten, die sollten besser nicht passieren, aber sie helfen wieder, um nochmal positive Energie freizusetzen. Und genau deshalb sage ich immer, genau diese Geschichte war so das i-Tüpfelchen, wo jeder gewusst hat, ab jetzt geht es nur noch in eine Richtung und das ist nach vorne.
Sag mal, was hat es mit den Salzstangen auf sich?
Ja, es waren ja so ein paar Dinge neu. Ich war ja 2004, hatte ich nach den Olympischen Spielen aufgehört in der Nationalmannschaft. Das heißt, ich war 3 Jahre abstinent gewesen. Also früher haben wir, gab es halt auch Getränke, Sonstiges in der Kabine. Und dann komme ich nach dem Polenspiel, war das auch gewesen, in die Kabine. Und da stehen dann Salzstangen, Rosinen, mag ich überhaupt nicht, und Malzbier. Und da habe ich noch so für mich gedacht, das sind eigentlich so Dinge, die man eher bei einem guten Film auf der Couch vor sich auf dem Couchtisch hat, aber nicht in der Kabine einer Leistungsmannschaft im Handball. Aber habe dann von unserer medizinischen Abteilung gesagt bekommen, dass es die besten Energielieferanten sind direkt nach dem Spiel. Und da ich natürlich Salzstangen sehr gerne esse und auch Malzbier sehr gerne trinke, kam mir das sehr, sehr entgegen. Perfekt. Und hat man natürlich versucht, die Energiespeicher mit den Salzstangen und dem Malzbier schnell wieder aufzufüllen. Und wenn das dann Dinge sind, die einem auch noch gut schmecken, könnte es, glaube ich, schlimmer sein.
Mhm. Wir haben gerade so über die Vorrunde gesprochen, jetzt das Slowenien-Spiel. Wann war so der Moment bei dir vielleicht oder in der Mannschaft auch, wo ihr gedacht habt, ey, das hier kann wirklich groß werden?
Ja, schlussendlich beginnt ja dann so ein Turnier erst ganz richtig mit den K.O.-Spielen. Mhm. Vorher kann ja nichts passieren. Da kannst du mal ein Spiel verlieren gegen Polen. Du kannst auch noch mal ein Spiel in der Hauptrunde verlieren. Aber auch da waren wir dann, ob es in Dortmund dann war oder Halle, Dortmund, nachher dann wieder in Köln, waren wir ja relativ souverän gewesen bei allen Spielen. Und dann ging es natürlich los mit einem Viertelfinale gegen Spanien. Und wir hatten im Vorfeld gehört, dass wir der Wunschgegner von Spanien waren. Es gab ja auch legendäre Spiele schon, Viertelfinalspiele gegen Spanien. Meine bitterste Niederlage im Viertelfinale 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. Dann gab es ein legendäres Viertelfinalspiel gegen Spanien bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, was wir nach zweimaliger Verlängerung und 7-Meter-Werfen gewonnen hatten und dann ins Halbfinale gekommen sind. Und dann jetzt eben wieder Viertelfinale gegen Spanien bei der Heim-WM 2007. Und wie gesagt, wir haben gehört, dass habe ich von meinen spanischen Kumpels gehört, dass wir der Wunschgegner sind von Spanien. Das hilft natürlich immer so ein bisschen in der Motivation, wenn man vorher sowas hört, dass wir der Wunschgegner sind. Und klar war es ein knappes und enges Spiel, aber nichtsdestotrotz haben wir das Spiel dann gewonnen. Und dementsprechend für mich halt auch eine tolle Sache wieder, weil eben auch noch meine Zeit in Barcelona mich sehr, sehr geprägt hat und ich dadurch auch einen sehr, sehr guten Kontakt zu den Spaniern immer habe oder auch heute noch habe. Und deshalb war das natürlich eine tolle Sache, dieses Viertelfinale gegen Spanien dann zu gewinnen.
Und dann kommt Frankreich. Und es geht auf Unentschieden nach 60 Minuten und es geht aufs nächste Unentschieden und es geht in die zweite Verlängerung. Und ich finde es ja auch in der Doku-Projekt Gold sehr spannend, wo dann der junge, damals noch junge Dominik Klein sagt, ich sehe, dass Schorsch sich an die Nase greift und ich muss den Camper springen. Ich glaube, in so einem Moment, wenn man so abgezockt ist, weiß man, wenn dann alles klappt, dann klappt alles. Aber lass uns so ein bisschen, weil es heutzutage auch dieses Thema mentale Stärke und alles drum und dran ja ein Riesenthema ist. Wie schafft man es als Mannschaft, zwei Verlängerungen so zu überstehen und dann das Ding am Ende mit einem Tor so zu gewinnen, pusht die Fans und verdattelt kurz vor Ende fast noch das Ding selbst? Was geht da einem durch den Kopf und wie kommt man an diesen Punkt?
Ja, schlussendlich ist man irgendwo in einem Tunnel. Klar hörst du, dass es laut ist und die Leute dich unterstützen, aber schlussendlich bist du so in der Konzentration und im Tunnel, dass du dich einfach auf das Wesentliche konzentrieren musst. Weil wenn du dich von den Rahmenbedingungen ablenken lässt, kannst du keine guten Entscheidungen treffen. Und du hast es gerade gesagt, Markus Bauer macht das und Dominik Klein denkt nur, hat er nicht alle Tassen im Schrank? Er steht gerade unentschieden in der Verlängerung gegen Frankreich. Und jetzt fasst er sich an die Nase. Und das ist, wir haben ja vorher mal drüber gesprochen, 20.000 Leute in der Köln Arena. Heiner Brandt hat es selbst gesagt, ich war machtlos an der Seitenlinie, weil ich die Jungs nicht mehr erreichen konnte. Und deshalb ist es ja dann wichtig, dass ich Spieler auf dem Spiel stehen habe, mit denen ich vorher lange zusammengearbeitet habe, denen ich vertraue, wo ich weiß, wenn die Entscheidung treffen, dann treffen die sie mit aller Konsequenz. Und idealerweise sind es die richtigen Entscheidungen. Manchmal muss man halt in Situationen Dinge machen, wo keiner mit rechnet. Weil die funktionieren dann meistens. Weil in dem Moment hat mit Sicherheit kein französischer Spieler dran gedacht, dass Markus Bauer jetzt einen Camper zu Dominik Klein spielt.
Stimmt.
Ja? Und wenn du Dominik ja heute fragst zu dieser Situation, sagt er genau das. Ich musste es machen, weil das war die Anweisung. Ne? Und er wirft den Ball rein und dann gehen wir halt ins Finale. Und das sind dann einfach so Situationen, die auch Markus Bauer über viele, viele Spiele, Erfahrungen, die wir sammeln. Wir haben ja nicht nur positive Erfahrungen gesammelt, wir mussten ja auch bittere Niederlagen einstecken. Ja, das ist ja nicht nur so, dass wir nur gewonnen haben, sondern du lernst ja auch am besten durch Niederlagen. Und genau das lässt dich dann stärker werden in der nächsten Szene, die richtige Entscheidung treffen. Und da hat eben Heiner Brandt immer drauf gezählt bei den erfahrenen Spielern, dass sie dann in der Phase genau die richtige Entscheidung treffen.
Was sind an dem Punkt, weil du gesagt hast, erfahrene Spieler? Wir haben super viele junge Spieler. Ich gehe davon aus, den Podcast werden sie auch super, super viele junge Spieler anhören, die genau an dem Punkt sind, kurz vor vielleicht dem Sprung in die Profikarriere oder wie auch immer. Was wären deine drei größten Learnings deiner Karriere oder da bis dahin für junge Spieler an dem Punkt? Was gibst du deinen Kindern vielleicht auch mit?
Das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, dass sie lernen, keine Angst vor Fehlern zu haben. Also ich mache das bewusst im Training, dass ich die Kinder Dinge machen lasse, wo ich vorher weiß, sie können es noch nicht. Und sie machen dann den Fehler. Das sind einfach, wie ich vorhin gesagt habe, aus Fehlern lerne ich halt immer am meisten. Idealerweise mache ich einen Fehler kein zweites Mal, kann aber auch immer mal passieren, aber dann mache ich ihn vielleicht kein drittes und kein viertes Mal. Weil ich eben aus den Erfahrungen lerne. Und das ist so eine Sache bei Kindern, was ich auch immer bei meinen Trainerkollegen so feststelle. Fehler auswechseln, auf die Bank setzen, keine Kommunikation. Und das finde ich einfach im Umgang mit Kindern und Jugendlichen so wichtig, dass wenn Fehler passieren, musst du eben Korrekturen geben, ihnen erklären, so, und dann entwickeln sie sich auch weiter. Und diese Angst muss man den Kindern einfach nehmen, dass sie lernen im Training, Fehler machen zu dürfen. Ja, und dann ist es für sie Gewohnheit und wenn sie dann im Spiel in die gleiche Situation kommen, ist es kein Druck mehr, sondern ist es eher eine Herausforderung. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ansonsten ist natürlich Fleiß und Disziplin sind zwei Basiselemente, die ich einfach brauche, um dann dementsprechend vielleicht auch mal den Sprung weiter nach oben zu schaffen. Natürlich muss ich auch ein bisschen Talent mitbringen, aber nur Talent bringt auch nichts. Ich sage immer, es gibt so drei Kategorien an Spielern. Die Top-Spieler mit Talent, Fleiß, alles, was sie so haben, die Karabatic, Gitzels und wie sie alle heißen, keine Ahnung. Dann hast du welche, die denken, sie sind schon die Größten und denken, sie brauchen nichts mehr trainieren. Und dann gibt es welche, die sind ein bisschen weniger talentiert, aber dafür sehr, sehr fleißig und diszipliniert. Und die überholen diesen mittleren Spieler dann irgendwann, weil sie eben bereit sind, mehr zu investieren. Das sind so die Grundlagen, wo ich denke, wenn Kinder mal den Schritt weiter nach oben machen möchten, dann brauchen sie genau diese Elemente, um eben diesen Schritt zu gehen.
Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt nochmal zurück zu der WM. Dann steht das Finale an. Gegen eine Mannschaft, gegen die ihr schon verloren habt. Muss man sich da eigentlich noch pushen? Weil ich glaube, es ist das Heimturnier. Ihr seid wahrscheinlich sowieso selbst gehypt. War es mehr so, dass Heiner Brandt euch pushen musste noch oder eher ruhig, Leute, Puls runterkriegen? Wie war es vorm Spiel?
Ja, das Wahnwitzige, wir sind ja extra, oder Heiner hat ja extra ein Hotel, es war ja die Wahl, Nähe Halle in Köln, oder wir waren außerhalb in der Nähe von Gummersbach in Wiel, in einem ganz kleinen, beschaulichen Ort, in einem kleinen, gemütlichen Hotel, weil Heiner ja dachte, da sind wir in Ruhe. Aber da war natürlich ab Viertelfinale war auch da mit der Ruhe vorbei. Ne? Dann mussten sie sogar die Glasscheiben unseres Essenraums abkleben, weil da natürlich jeder, der vorbeigegangen ist, reingucken konnte bis zum Viertelfinale. Und dann mussten sie halt die Scheibe abkleben. Und unser Hotel war unter Dauerbelagerung, sage ich mal. Und deshalb war es eher so, dass Heiner Brand immer noch mal wieder so ein bisschen auf die Bremse treten musste. Aber noch mal, uns hat eben diese Niederlage gegen Polen in der Vorrunde geholfen, weil so eine Revanche noch mal zu kriegen, mehr Motivation brauchst du eigentlich nicht. Ne? So, und dementsprechend war das ja eher eine Situation, wo Heiner uns ja strategisch drauf vorbereiten musste. Aber das Thema Emotionen und Pushen war überhaupt nicht mehr nötig, weil allein schon der Weg von Wiel, wo wir vom Parkplatz schon kaum runtergekommen sind mit dem Bus, und dann der Weg zur Köln Arena, das gab es ja im Handball vorher nie. Das waren ja nur Bilder, die du aus dem Fußball kanntest. Ne? Wo auf den Brücken die Menschenmassen standen mit Fahnen und zugejubelt haben. Das waren ja Erfahrungen, die kannten wir gar nicht. Und deshalb war es eher schwieriger mit diesen Erfahrungen, klar zu kommen, wie mit der sportlichen Herausforderung. Mhm. Ja, und das hat Heiner Brand halt sehr, sehr gut gemacht, ne, dass er uns da eher strategisch auf den Gegner vorbereitet hat. Und nochmal, wenn du eine zweite Chance kriegst gegen den gleichen Gegner, brauchst du eigentlich nicht viel machen.
Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, als du in die Halle gegangen bist?
Ja, auch da muss ich aber sagen, klar war es ein ganz, ganz tolles Gefühl, aber auch hier war der Fokus und der Gedanke nur, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und das müssen wir mit den und den und den und den Dingen machen, auf die uns Heiner vorbereitet hat. Und das Gute ist, Heiner war eben auch ein Trainer, der auch immer einen Plan B in der Tasche hatte oder einen Plan C in der Tasche hatte. Manchmal passieren halt auch Dinge wie die Verletzung von Henning Fritz, ja, der ein überragendes Turnier gespielt hat. Yogi war sein perfektes Pendant gewesen in diesem Turnier, hat ihn in allen Bereichen unterstützt und plötzlich verletzt sich Fritz nach 45 Minuten. Bei plus 5 und der Gegner kommt dran und dann hält uns plötzlich Yogi Bitter im Spiel. Ne? Und das ist halt so optimal, wenn ein Team in einem Team sehr gut funktioniert. Und das waren halt Fritze und Yogi. Und ja, dann weißt du eigentlich, es kann nichts passieren. Ne? Und du entwickelst natürlich auch im Laufe so eines Turniers ja so ein bisschen das Gefühl der Unbesiegbarkeit, ne? Wenn du immer wieder Erfolgserlebnisse hast. Und dann wird die Brust natürlich immer breiter und dann kommst du da in diese Kölner Arena rein und hast diese 20.000 Menschen. Und da war eigentlich klar, es kann nichts schiefgehen.
Und dann kam der Abpfiff und ihr gewinnt das Spiel, korrigier mich, ich glaube 29-27 war das Endergebnis.
Wir brauchen eigentlich nur auf das Trikot gucken. Ich glaube, da steht das Ergebnis drauf. 29-24 war es laut
gewesen. Sehr gut, siehst du es. Und dann geht das Spiel zu Ende und es ist klar, ihr seid Weltmeister. Wie viel Last ist in dem Moment von den Schultern abgefallen, dass erreicht zu haben?
Ich tue mich ja immer schwer mit so Worten wie Last, Druck. Ja. Das habe ich halt gelernt in meiner Karriere. Ich habe es eher immer als Herausforderung gesehen und als Energiegeber, weniger als Druck. Und erst recht nicht, 2007 war ich 37 Jahre alt. Ne? Ich hatte schon ja, im Endeffekt alles erreicht in meiner Karriere. Viele fragen mich auch, wie hast du denn in der Nacht vor dem Finale geschlafen? Und ich sage, das war die beste Nacht in meinem Leben vom Schlaf her, ne? Weil ich bin eingeschlafen und habe dran gedacht, was dann morgen so alles passiert, was so alles kommen kann. Und ich habe das, wie gesagt, immer als Energielieferant gesehen und nicht als Belastung, sondern ich hatte alles erlebt. Natürlich als junger Spieler nimmst du das natürlich ganz anders wahr. Da waren mit Sicherheit Jungs, die so waren, ne? Aber für mich war das eine Situation, die ich kannte. Und deshalb eher was Schönes, was Positives. Und ja, dann hatte ich das Glück, am Ende des Spiels auf dem Spielfeld zu stehen und habe dann auch noch den Spielball als letzter in der Hand gehabt und habe den auch zu Hause bei mir liegen. Und ja, es war einfach ein unbeschreiblicher Moment gewesen. Und das Erste, was so mein Gedanke war, mich einfach bei Heiner Brand zu bedanken, der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich da nochmal zurückgeholt hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, sowas mitzuerleben. Und das war eben ein ganz, ganz toller Moment. Und Gibt noch so eine tolle Geschichte mit meinem Sohn. Der war beim Halbfinale dabei in Köln. Und beim Finale war es dann so, er hat in Lemgo Fußball gespielt. Und seine Fußballmannschaft hat an dem Sonntag, an dem 4. Februar, ein Turnier gehabt in Lemgo. Dann hat er gesagt, Papa, ich hoffe, das ist nicht schlimm für dich, aber ich möchte meine Mannschaft nicht im Stich lassen und spiele mit meiner Mannschaft Fußball und du gewinnst das Finale in Köln. War für mich erst so ein bisschen schwer, aber im Nachgang muss ich sagen, eine tolle Entscheidung von so einem Kind zu sagen, ich lasse meine Mannschaft nicht im Stich. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht als Kind damals und deshalb hat er die Entscheidung auch so getroffen, aber ja, es waren viele Freunde, Familie aus Hamburg, die gekommen sind. Plötzlich wollte ja alle Menschen wollte Karten haben. Mich haben Leute angerufen, die ich vor, da war ein Mehmet Scholl, ein Jens Jeremies Fußballer vom FC Bayern damals aus der Fußballnationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, wo die meine Nummer her hatten. Und die haben dann plötzlich. Die wollten die Karten fürs Finale haben. Ne? Also das war absoluter Wahnsinn, was da so insgesamt passiert ist. Danach auf dem Balkon in Köln, in der Partystadt Köln. Unbeschreibliche Momente mit den Höhnern, da, die das Lied dazu passend gemacht hatten. Also Momente, die du mit keinem Geld der Welt bezahlen kannst. Ne?
Absolut, absolut. Lass uns zum Schluss mal auf heute springen. Was sind so von den, wir haben immer das Thema bei uns im Podcast, ja, was sind die schönsten Momente? Was sind denn die Momente, auf die du dich in 26 und 27 jetzt, ich glaube 27 wissen wir, aber so 26, 27 so am meisten freust?
Ja, es gibt natürlich immer sportliche Dinge und dann gibt es private Dinge und ich sag mal so, unser Highlight dieses Jahr 2026 ist mit Sicherheit die Hochzeit unseres Sohnes mit seiner Freundin jetzt im Juni. Das ist mit Sicherheit so unser Jahreshighlight im privaten Bereich. Und ansonsten, ich bin ja als Jugendkoordinator und Jugendtrainer beim Saarländischen Handballverband tätig. Wir haben jetzt noch tolle Turniere mit einem Regio Cup, wo wir länderübergreifend mit Luxemburg und Frankreich Spiele absolvieren bei uns im Saarland. Haben dann unser alljährliches Sommercamp in der ersten Woche der Sommerferien, wo wir so circa 45 Kinder an der Sportschule haben, eine Woche lang jeden Tag so circa 3 Trainingseinheiten haben. Und dann freuen wir uns natürlich immer, wenn wir unseren Sohn unterstützen können bei den Eulen. Das sind dann so die Dinge. Und ja, in 2027, sportlich gesehen, freue ich mich natürlich 20 Jahre nach unserem WM-Titel dann hoffentlich auf einen weiteren WM-Titel für Deutschland und im Finale in Deutschland, nochmal in der Köln Arena dann hoffentlich. Und dann kann man vielleicht die Geschichte auch nochmal wieder ein bisschen zurückdrehen und sagen, Mensch, vor 20 Jahren haben wir das schon mal erlebt und heute dürfen wir es nochmal erleben.
Ja, das sind wirklich Momente für die Ewigkeiten. Bevor wir jetzt schließen, ich würde gerne das Trikot nochmal ansprechen. Du hast es auch gerade angesprochen. Es hängt hier neben uns. Es ist das Original Match-Worn-Trikot aus dem Finale. Für alle, die uns auf den Socials folgen, ihr werdet es dann auch sehen. Folgt uns gerne Instagram, TikTok. Den Ball hast du eben angesprochen. Wo hängt das Trikot bei euch zu Hause?
Das hängt nirgendwo. Das ist bei mir. Ich habe unten im Keller so einen Sportschrank und da habe ich so Trikot-Raritäten, bewahre ich auf. Und ich bin ja viel im Charity-Bereich auch unterwegs. Wir haben ja ein ehemaligen Team, wo wir immer noch Benefit-Spiele machen. Da ist Henning Fritz dabei, Daniel Stefan spielt mit. Stefan Ketschmer kann leider nicht mehr, aber auch ein Pascal Hens und ja, ein paar Ältere wie ein Pumpe Kreta. So, ne? Also wir haben da auch generationenübergreifend. Und ich bin halt immer gerne für Charity-Zwecke unterwegs. Und ich warte vielleicht nochmal auf den richtigen Moment, wo ein richtiges Gebot kommt. Und dann würde ich vielleicht auch das Trikot nochmal für einen guten Zweck hergeben. Ich bin Schirmherr beim Ronald McDonald House in Homburg, wo Familien untergebracht werden, deren Kinder gerade im Krankenhaus behandelt werden. Schwierige Geschichten manchmal und die brauchen einfach Hilfe. Und ich sehe es da als meine Pflicht an, in dem Bereich auch tätig zu sein. Und die Trikots, wie gesagt, werde ich dann vielleicht irgendwann mal zu einem guten Zweck irgendwie versteigern und dann hoffentlich eine gute, hohe Summe für den guten Zweck zusammenbekommen. Und deshalb bewahre ich sie immer sicher auf.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, Abschlussfrage, Christian. Wenn jetzt der Christian von 2007 hier bei uns in der Runde sitzen würde, der Anruf ist gerade gekommen von Heiner Brandt, du sollst zurückkommen. Was wäre so ein Satz, den du dem Christian von damals jetzt sagen würdest?
Mach's wieder.
Genau so?
Genau so. Weil ich habe nichts, wo ich sage, ich würde es anders machen. Es ist alles perfekt gelaufen. Auch die Niederlage gegen Polen da, das war nochmal, glaube ich, eine Niederlage zur richtigen Zeit. einfach früh genug. Und in der Vergangenheit hatten wir immer mal ein schlechtes Spiel im Turnier. Und wenn ich das am Anfang schon weg habe, kann es am Ende nicht mehr kommen. Und das war das Gute gewesen. Du hattest die Niederlage gegen Polen, du hattest die Pizzageschichte. Und ab dem Zeitpunkt war klar, jetzt gibt es nur noch eins. Für mich war es ja auch, ich bin ja in die Mannschaft gekommen, dann haben wir das erste Training. Und ich wusste ja nicht, was jetzt das Ziel war der Mannschaft. Ich war ja nicht dabei. Es wurde ja mit Jörg Löhr wurde da gearbeitet, es wurden ja Ziele definiert. Das wusste ich ja alles gar nicht. Und in der Kürze der Zeit konnte mir das ja auch keiner beibringen.
Hat aber vielleicht auch so ein bisschen Druck rausgenommen bei dir, oder?
Ja, ich bin ins erste Training gekommen, plötzlich liefen alle mit dem Trikot Projekt Gold rum. Ja, also alle hatten Trainingsshirts, stand Projekt Gold drauf und dann vier so Schlagworte, wie man das erreichen möchte. Ja, und an dem Zeitpunkt wusste ich dann, was das Ziel war der Mannschaft. Ne? Und dem Ziel, klar, man hat ja persönliche Ziele und da gibt es ja immer Ziele einer Mannschaft. Ne? Und in dem Moment war für mich klar, mein persönliches Ziel ist natürlich das Ziel der Mannschaft und ich versuche mich in den Bereichen, wo ich mich einbringen kann, einzubringen und da die Mannschaft optimal zu verstärken.
Und damit vielen lieben Dank, Blacky, dass du unser Gast warst. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Das war Beyond the Play. Noch mehr davon gibt's auf Instagram und TikTok. Jetzt folgen Beyond the Play Podcast.